Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Einen wunderschönen guten Tag. Lars, Sebastian, heute halten wir eine richtig internationale Konferenz hier ab. Sebastian und du, Lars, ihr seid im Ausland unterwegs und ja, mögt ihr verraten, wo ihr seid?
Gerne. Also ich funke hier live aus Tokio. Bin also ein Stück weg von euch.
Ich hätte Mainz gern zuerst gesagt.
Wieso?
Ja, gegen Tokio, wer kommt denn dagegen an?
Ja gut, du kannst ja jetzt Shanghai sagen. Wäre aber gelogen.
Wäre gelogen, ja, genau. Ich bin auf den Kanaren, auf Lanzarote.
Okay. Ja, da frage ich mich jetzt gerade, okay, also Sebastian kann den Nick halt checken. Kannst du auch irgendwas da, also da, gibt es da auch irgendwie auf Lanzarote irgendeinen schönen Index?
Den IBEX, ne, den spanischen Leitindex, aber so, ja. Da ist wahrscheinlich selbst der Index unseres Gastes noch spektakulärer.
Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Anteasern. Also, wir haben heute einen Gast mit am Start für ein spezielles Thema. Das wird mega spannend. Und unser Gast, der wird sich übrigens aus der Schweiz zuschalten. Ich bin der Einzige, der hier in Deutschland, in der Landeshauptstadt München, in der Landeshauptstadt Bayern, also in München, die Stellung hält. Und ja, das war jetzt alles ein bisschen ungelenk irgendwie, meine kleine Anmoderation. Aber egal, wir gehen jetzt rein in die Themen. Wir verraten euch heute, wer alles von dem neuen Milliardenpaket des Bundes profitieren wird. Und wie gesagt, für dieses Thema haben wir einen Special Guest mit dabei. Ray Dalio hat ein vielbeachtetes Interview gegeben, in dem er gleich mehrere Warnungen ausgegeben hat. Und Sebastian fragt, muss man jetzt alle Aktien verkaufen? Lars hat die Frage mitgebracht, wie tief können Tech-Aktien eigentlich noch fallen? Beim MSCI World tun sich aktuell neue Gefahren auf. Und Sebastian verrät uns, welche das sind. China hat seinen Volkskongress abgehalten und den Aktienmarkt damit weiter beflügelt. Wir diskutieren die Hintergründe. Dann, wie immer, eine Hörerfrage dabei. Diesmal von Niki. Lieben Gruß an dieser Stelle. KKR ist abgestürzt. Diese Aktie jetzt kaufen? Fragezeichen. Und ich habe eine Aktie gekauft. Und ja, welche das ist und die ganzen Hintergründe und ob das gut gelaufen ist oder weniger gut, das verrate ich euch im Themenkomplex Nummer 7. Und wenn ihr eine Hörerfrage einreichen möchtet, dann tut das bitte unter nicht unserer E-Mail-Adresse, sondern in unserer App, in unserer By The Dip App. Da ballern wir jeden Tag wunderbaren Content rein, halten euch auf dem Laufenden über die Märkte, wenn sich was in China tut, beim Bitcoin oder auch ganz schlicht im MDAX oder im DAX, dann kriegt ihr dort die Infos. Und dort haben wir eine Section eingerichtet. Dort könnt ihr die Hörerfragen einreichen. Und Sebastian fischt sich immer die beste Hörerfrage raus. So, aber jetzt rein in den Themenkomplex Nummer 1. Und an dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen an Trommelwirbel Armin Brack. Hi, Armin, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne, mein Lieber. Sag mal, Milliardenpaket des Bundes. Wer wird denn da jetzt profitieren? Also einige Aktien hat es ja wirklich in dieser Woche schon beflügelt. Und ja, vielleicht kannst du uns nochmal aufklären, ob dann wirklich so dieser No-Brainer sozusagen so Rheinmetall wirklich der große Sieger ist oder ob es da auch so ein paar andere Werte gibt, die vielleicht sogar noch ein bisschen spannender sein könnten.
Ja, gerne. Also es gibt zunächst natürlich mal eine ganze Palette an potenziellen Profiteuren, wesentlich mehr als bei diesem ersten Rüstungspaket für die Bundeswehr, das ja ein Volumen von 100 Milliarden Euro gehabt hat. Jetzt sind wir bei 900 Milliarden aufgesplitterten, 500 Milliarden für Infrastruktur und 400 Milliarden für Rüstung. Entsprechend kommen natürlich viele verschiedene Infrastruktur-Plays in Frage, von Baufirmen angefangen. Und im Rüstungsbereich, da profitiert natürlich auch eine Rheinmetall, aber wenn man sich genauer die Hintergründe anschaut, was eigentlich genau mit dem Geld gemacht werden soll, dann sieht es für mich so aus, als ob eher Technologiefirmen, Rüstungstechnologiefirmen profitieren könnten, vor allem mittel- und langfristig. Und da habe ich persönlich vor allem Airbus und Hensoldt im Blick.
Mhm. Rheinmetall ist schon ein bisschen fahnenstangig, oder? Also kann da überhaupt noch irgendwie was kommen, großartig, bei der Aktie?
Ja, also ich Ich erinnere mich dran, vor 3 Jahren, als ich die Aktie zum ersten Mal besprochen habe, da war die gerade irgendwie um 20% auf 100 Euro gestiegen. Da haben auch schon einige gesagt, viel weiter wird es nicht mehr gehen. Jetzt stehen wir bei 1200 und 3 Jahre später. Deswegen, ich würde sicher nicht sagen, dass Rheinmetall nicht noch weiter steigen kann. Aber es war halt bisher so, jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs, dass vor allem schwere Waffen benötigt worden sind. Also Panzer zum Beispiel, eine Domäne von Rheinmetall. Und jetzt wurde eben in so einem Hintergrundpapier zu diesem neuen Paket jetzt ausdrücklich gesagt, dass man eben nicht will, dass es so ein Wettrüsten gibt, wie können wir möglichst viel Panzer kaufen, möglichst viele F-35 Kampfjets noch ordern, weil dadurch eben auch eine gewisse Abhängigkeit entstehen könnte. Also konkret bei den F-35 Kampfjets, die werden ja aus den USA gewartet, man braucht Datensysteme aus den USA dafür und man will sich ja von den USA eben unabhängig machen. Und deswegen glaube ich, dass eher die Aktien, die im Technologiebereich unterwegs sind, wie Hensoldt profitieren werden. Jetzt unmittelbar.
Lass uns an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Cut machen, Armin. Also Hensoldt und Airbus, auf deine Investitionsthesen kommen wir gleich zu sprechen. Lass uns mal ganz kurz unsere beiden Global Player hier mit reinholen in den Podcast. Also Sebastian und Lars, wie seht ihr denn die Entwicklung bei der Rheinmetall? Weil das ist ja wahrscheinlich die erste Aktie, die einem so einfällt, die also ein Profiteur sein könnte jetzt von einem riesigen Rüstungspaket, von einem, ja, nicht Infrastrukturpaket, aber ja, wie seht ihr das?
Also kurz Gefühlslage zusammengefasst, das erinnert mich so an die deutsche Variante von Palantir. Also alle springen drauf und alle wollen da rein. Ich stimme da Armin zu, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, also das war's, aber da ist schon, also da ist viel eingepreist und ich stelle mir aber auch die Frage, vielleicht hast du da eine Antwort, Armin, ob wir in Anbetracht dessen, dass wir jetzt wirklich 500 Milliarden Infrastruktur packen und vielleicht noch 400 Milliarden Rüstung, ob wir die Kapazitäten überhaupt alle haben oder ob dann am Ende nicht doch auch wieder ordentlich in den USA bestellt wird, gerade um auch Trump, sage ich mal, gewogener zu stimmen, was die Zölle angeht. Also vielleicht kann man sogar über Bande auch noch ein bisschen die amerikanischen Rüstungswerte damit spielen. Sage ich aber als jemand, der in Lockheed Martin auch investiert ist. Also von daher, ich bin...
Also null Interessenkonflikte.
Null Interessenkonflikt, wie immer.
Okay. Lars, wie siehst du es?
Ja, bekanntermaßen haben ja meine Eltern in der Erziehung irgendwas verkehrt gemacht. Ich war nicht vorbereitet auf diese Zeit. Also ich investiere ja nicht in Rüstungsaktien. Ich möchte übrigens daran erinnern, ganz am Anfang in dem ersten ESG-Paket waren mal Rüstungsaktien mit drin. Und dann haben einige bemerkt, also ja eine der größten Industrien, die wir überhaupt haben in den USA. Dann ist es aus ESG wieder rausgeflogen und dann war Öl und Gas böse. Gas ist auch wieder rausgenommen, weil allen aufgefallen ist, ah nein, Gas ist doch gut. Anyway, worauf ich hinaus möchte, wenn ich hier investieren würde, dann nicht mehr auf diesem Niveau. Also einige von den Aktien, die aufgrund der Ankündigung beziehungsweise bereits so den Gerüchten, dass noch bevor hier die neue Regierung in Kraft tritt, das alte Kräfteverhältnis im Bund genutzt werden würde, um hier die Schuldenbremse, na sagen wir mal, ad acta zu legen. Ja, auch wenn es Sondervermögen sind, also offiziell behalten wir unsere Schuldenbremse. Also Hochtief, Bilfinger, Berger, Hensoldt, Rheinmetall, die sind ja alle so gestiegen. Das sind für mich Fahnenstangen und ich möchte auch darauf hinweisen, dass solche Bewertungen bei solchen Aktien, wir sprechen ja nicht von irgendwelchen Plattformen oder von Werten, die jetzt dauerhaft Skaleneffekte erzielen, die werden fast immer zurückgenommen. Wie Sebastian schon gesagt hat, kann sein, dass sie einfach 20% weiter steigen. Aber auf diesem Niveau, ich glaube, bei Rheinmetall bezahlt man ungefähr das 60-fache des Gewinns. Und wir sind uns vermutlich einig, dass jetzt nicht jedes Jahr 400 oder 500 Milliarden verabschiedet werden. Und die Produkte, die dort geliefert werden, ist halt eben auch kein Service, sondern die, also wenn man jetzt die aktuellen Zustand der Bundeswehr nimmt, dann muss man davon ausgehen, dass ein Panzer oder ein Flugzeug eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 oder 30 Jahren hat. Aber selbst wenn es die Hälfte ist, ja, dann werden diese Produkte eben nicht permanent wieder angeschafft. Und theoretisch kann es ja auch mal sein, dass sich der politische Wind dreht. Also, ich möchte dieses Konjunkturpaket gar nicht in Abrede stellen, aber für mich ist das auf diesem Niveau viel zu teuer.
Werbung. Vom Thema Private Equity hast du sicherlich schon gehört. Und sicherlich auch von dem Mythos, dass die großen Manager ihre eher schlechteren Investments nun an die Kleinanleger vertreiben wollen. Das nennt man in der Fachsprache übrigens adverse Selektion. Genau darauf wollen wir jetzt aufmerksam machen. Es ist nämlich sehr wichtig, dass du dir vor einem Investment in Private Equity ganz genau anschaust, in welche Fonds du da investierst. Oder noch besser, du hast einen Partner an deiner Seite, der diese Überprüfung im Vorfeld bereits durchgeführt hat. Das macht zum Beispiel unser Partner Nao. Bevor es ein Fonds auf die Plattform von Nao schafft, prüft das Investmentteam von Nao sehr, sehr sorgfältig, dass immer auf dem gleichen Niveau investiert wird, wie es die großen Profi-Anleger auch tun. Nao arbeitet mit Asset-Managern wie Partners Group, UBS oder Moonfair zusammen. Das sind Manager, die bereits seit Jahrzehnten erfolgreich in Private Equity investieren. Mit Nao kannst du bereits ab 1.000 Euro in die Fonds dieser Asset-Manager investieren. Wenn das für dich interessant ist, haben wir für dich ein Startangebot. Nutze den Code DIP bei deiner Anmeldung und erhalte einen 50-Euro-Bonus nach deinem ersten Investment. Der Code heißt DIP, großes D, großes I, großes P und den Link zu Nao findest du unten in den Shownotes. Armin, lass uns nochmal die Hensoldts ins Spiel bringen. Also Lars sagt jetzt, okay, also möglicherweise auch schon sehr, sehr gut gelaufen, zu hoch gelaufen möglicherweise auch. Aber was wäre denn jetzt dein Investitionscase, dass du sagst, die Hensoldt ist interessanter als die Rheinmetall?
Ja, also ich stimme grundsätzlich Lars zu, dass die Aktien inzwischen sehr heiß gelaufen sind. Und es war nach dem ersten Rüstungspaket so, dass es gedauert hat, bis sich die Auswirkungen dann tatsächlich in den Zahlen wiedergespiegelt haben, dieser Firmen, auch bei Hensoldt zum Beispiel. Und Hensoldt war es bisher auch so, dass die Analysten, die Konsensprognosen der Analysten über die letzten 1, 2, 3 Jahre nicht wirklich angehoben worden sind, was das eigentliche Kerngeschäft betrifft. Die haben einiges an Zukäufen gehabt. Dadurch sind die Umsätze relativ stark gestiegen, aber operativ haben sie relativ wenig von diesem Potenzial bisher umsetzen können. Das muss man ganz klar auch kritisch sehen. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, was Sebastian vorher gesagt hat mit amerikanischen Rüstungsaktien. Also ich glaube wirklich, dass hier ein Umdenken stattfindet, in Deutschland ein grundsätzliches Umdenken unter Merz jetzt und die das politisch auch verstanden worden ist, dass wir uns von den USA unabhängig machen müssen. Man hat es jetzt wieder vor kurzem gesehen mit diesen HIMARS, also diesen Mehrfach-Raketenwerfersystemen aus der Ukraine. Die wurden einfach nicht mehr mit Daten versorgt von den USA und sind dann nutzlos gewesen. Also die haben einfach den Hahn abgedreht, wenn man so sagen möchte. Und man muss sich einfach überlegen, das kann jederzeit auch unter Trump mit Bündnispartnern passieren. Wenn die nicht spuren, nicht den Forderungen von Trump nachkommen, wie auch immer die genau aussehen werden, dann traue ich dem das zu, dass sie ja auch bei Bündnispartnern ähnliche Dinge macht. Und ich glaube, das wird in der Regierung absolut erkannt. Und der Hintergrund, warum ich eben jetzt Airbus und Hensoldt mittelfristig als Favoriten sehe, ist auch diese Expertenkommission, die da hinten dran war jetzt bei diesen Beratungen und die das Hintergrundpaper mit erstellt hat. Und da sind eben, also da ist Airbus sehr prominent vertreten. Es gibt diesen Tom Enders, der als Major Tom bezeichnet wird, der ehemalige Airbus-Chef, der mitberaten hat. Es gibt René Obermann, der von der Telekom her bekannt ist, aber jetzt im Aufsichtsrat bei Airbus sitzt. Und die stehen da dahinter quasi. Und die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass Airbus gefordert wird. Und es gibt einige spannende Produkte, wie diese Multi-Domain Combat Cloud, nennt sich das. Ein Produkt, wo quasi im Gefecht aus verschiedenen Domains, aus allen Domains eigentlich, quasi Land, Wasser, Luft, auch Weltraum, dann Informationen zusammengeführt werden können in dieser Cloud, so dass alle Beteiligten immer aktuelle Informationen haben, wie der Stand des Gefechts im Moment gerade ist. Und das hat sehr großes Potenzial meiner Ansicht nach. Nicht jetzt von heute auf morgen, so ein Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ist angedacht, aber in dem Bereich, diese Multi-Domain-Combat, die stammt eben von Airbus. Und da sehe ich eben großes Potenzial in diesem technologischen Bereich, dass Airbus da die Defense-Sparte wesentlich stärker machen kann, als sie aktuell ist im Moment. Muss ganz klar sagen, aktuell hat Airbus zu 82% die Umsätze im Flugzeugbau, im klassischen Flugzeugbau, aber im Space-Bereich haben sie große Schwierigkeiten. Ist ja auch bekannt durch die amerikanische Konkurrenz, die extrem stark geworden ist. Da will man jetzt mit anderen Partnern zusammenarbeiten, aber eben speziell dieser Defense-Sektor, da sehe ich eben mittelfristig enormes Potenzial, dass Airbus eben auch als deutsch-französisches Unternehmen, die sind ja 1970 gegründet worden, als ein Zusammenschluss von französischen und zwei deutschen Unternehmen, als typisches europäisches Unternehmen. Und da glaube ich schon, dass in dem Bereich Airbus tatsächlich eine zentrale Rolle einnehmen wird bei der zukünftigen Verteidigungsstrategie in Europa.
Also den Gedanken finde ich super spannend, weil ich glaube, der Ruf nach eines starken Bündnisses zwischen Deutschland und Frankreich, der ist ziemlich laut. Und wenn sich das natürlich in so einem Unternehmen dann auch noch manifestiert und insbesondere ein Unternehmen, was, wie du sagst, ja nicht nur von einer Sparte profitiert, dann klingt das eigentlich schon ganz attraktiv. Insbesondere, wenn wir uns erinnern, dass Boeing ja ähnlich aufgestellt, also hat ja auch einen Defense-Bereich und die zivile Luftfahrt. Boeing war ja, bis dann wahrscheinlich selbstgemachte Probleme aufgetreten sind. Also ich glaube, sie haben die Bilanz ein bisschen überstrapaziert. Sie haben immer noch Aktien zurückgekauft und Dividende ausgeschüttet, obwohl das überhaupt schon nicht mehr angebracht war. Sie haben offensichtlich im Servicebereich ein bisschen kaputt gespart. Aber bis dahin war Boeing ja mal eine super verlässliche Aktie, auch für langfristige Investoren an der Börse. Und wenn Airbus so eine Rolle einnehmen könnte, dann ist das auf jeden Fall mal spannend als Unternehmen.
Ja, das absolut. Lass mich das noch kurz ergänzen, Timo.
Gerne.
Der zweite spannende Punkt in dem Zusammenhang ist eben, momentan haben wir diese Multi-Domain Combat Cloud im Einsatz, im Gefecht. Momentan ist so, dass es noch keine europäische einheitliche MDCC gibt. Also das wäre die erste Entwicklungsrichtung, in die es gehen müsste eigentlich, und natürlich auch wieder enormes Umsatzpotenzial draußen steht, dass man die europäisch vereinheitlicht. Die andere Idee dahinter ist aber, dass man eben diese Combat Cloud auch für nicht militärische Zwecke einsetzen kann, perspektivisch. Also das sind höchste Standards, sagt zumindest Airbus, was schnelle Datenverarbeitung betrifft, was Sicherheit betrifft, was Robustheit betrifft. Und da wird eben diskutiert, ob es da Spillover-Effekte gibt in den kommerziellen Bereich rein. Europa will ja eine eigene leistungsfähige Dateninfrastruktur aufbauen, unabhängig von den USA. Und da kommen natürlich Regierungen oder auch Betreiber von wichtigen Infrastruktureinrichtungen einem sofort in den Sinn, die sowas ja auch dringend brauchen würden, auch um von den US-Hyperscalern zum Beispiel unabhängiger zu werden. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass perspektivisch auch hier auf Sicht von 3 bis 5 Jahren auch hier Airbus eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen könnte, quasi als Cloud-Anbieter auch im kommerziellen Bereich. Und da wird sich dann natürlich nochmal ein riesiger Markt zusätzlich auftun.
Und hat ein KGV von 21 auf 26er Basis. Das ist ja, ich glaube, die haben knapp zweistelliges Wachstum jetzt. Die zivile Luftfahrtbranche, das schwankt schon teilweise ganz erheblich, aber das ist ja zumindest mal nicht brachial überbewertet.
Tatsächlich wäre das mit der Cloud auch meine Frage gewesen, Armin. Also sehr gut, dass du es selber hier aufgebracht hast. Also quasi diese, ich nenne es jetzt einfach mal These oder vielleicht so latente Fantasie, dass also diese Cloud auch tatsächlich nochmal ganz, ganz, ganz neue Erlöspotenziale, also quasi im klassischen Business-Cloud-Geschäft sozusagen möglicherweise also auch erzielen könnte. Lass uns aber mal ganz kurz von dem Defense noch rübergehen zur Infrastruktur und da zumindest einen Wert noch mit auf die Agenda setzen, und zwar die Hochtief. Und da hast du mir auch quasi in einem separaten Video, Armin, schon mal gesagt, dass du die Hochtief auch ein bisschen stärker oder ein bisschen interessanter empfindest als die Billfinger. Könntest du das vielleicht ein bisschen erläutern?
Ja, also da ist die Story im Prinzip relativ simpel, weil eben Hochtief speziell in diesem Infrastrukturbereich sehr stark ist. Auch gerade in Deutschland, was den Bau von Brücken betrifft zum Beispiel, wo es ja große Probleme gibt, wo es viele marode Brücken gibt. Also insgesamt in diesem ganzen Infrastruktursektor trifft eben Hochtief genau oder bietet Hochtief genau das, was in Deutschland eigentlich nachgefragt wird. Die einzige Einschränkung ist eben, dass die auch eine relativ große australische Beteiligung haben, beziehungsweise ein Gemeinschaftsunternehmen haben. Das heißt, die sind nicht nur bisher in Deutschland aktiv, sondern haben einen relativ hohen Umsatzanteil auch in Australien. Aber rein von der Aufstellung her, von der operativen Aufstellung her, wäre hochtief eigentlich prädestiniert, um von diesem Infrastrukturpaket zu profitieren, während Bilfinger eher so im Bereich Beratung, Dienstleistungen auch viel unterwegs ist, auch was Renovierungsprojekte betrifft. Ich denke schon, dass die auch profitieren werden, aber da muss man halt sehen, wie da die Aufteilung ist. Es passt nicht so hundertprozentig bei Bilfinger. Deswegen halte ich die Hochtiefe aussichtsreiche, aber wie Lars vorher gesagt hat, die sind beide sehr stark gestiegen natürlich jetzt. Und ich denke insgesamt, also es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie Torschlusspanik hat oder FOMO, wie es heutzutage heißt, und versucht jetzt unbedingt sofort in diese Aktien reinzugehen, sondern man kann ruhiger mal Rücksetzer abwarten. Wir haben ja aktuell abgelesen, heute Morgen gibt es ja schon wieder Streitereien jetzt zwischen SPD und CDU, was die Migrationspolitik betrifft. SPD will da nicht mitmachen bei dieser schärferen Migrationsverhinderung, und dann hieß schon von der CDU, dann stellen wir das ganze Infrastrukturpaket wieder in Frage, wenn ihr da nicht mitmacht. Also es kann ja auch sein, dass da aus politischer Richtung nochmal ein Gegenwind kommt und dann vielleicht die Aktien, also heute ist schon so, dass die deutlich abgeben, eigentlich alle Aktien jetzt aus dem Bereich auch, dass man da noch günstige Reinstiegschancen kriegt.
Ich frage mich gerade, ich überlege seit 2 Minuten, wie ich meinen Zocker-Disclaimer hier unterbringe. Weil ich habe bei dir gestern gesagt, Timo, dass ich finde, die sind sehr steil gestiegen. Ich habe auch meinen Lesern gesagt, dass ich das ziemlich steil finde. Also es kann sein, dass ich mit Zocker-Positionen bei einigen der genannten Werte hier in Short-Derivaten drin gewesen bin. Da geht es mir nicht um den Einbruch dieser Unternehmen, sondern es geht darum, dass ich denke, eine Fahnenstange zieht meist zumindest mal eine Korrektur von 15 oder 20% nach sich. Vielleicht hat sich das auch schon erledigt in dem Moment, wo dann hier diese Ausgabe erscheint. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also wenn ich hier kritisch über diese Werte spreche, dann ist das für mich eine kurzfristige Betrachtung. Ja, eine Fahnenstange ist eine Fahnenstange. Ist völlig egal, wo sie entsteht.
Wobei man natürlich immer die Frage stellen kann, wie du Zockerwerte definierst.
Also, der Zock, die Position in eine Fahnenstange hinein auf fallende Kurse zu setzen, das ist für mich ein Zock, weil es kann ganz einfach nur 15% weiterlaufen. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt, also das ist sehr schwer zu timen, das ist für mich der Zock an der Sache. Ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, die Werte sind sicherlich keine klassischen Zockeraktien.
Ja, lass mich das eigentlich sagen. Wenn wir gerade bei Zockeraktien sind, also wenn ihr jetzt auf sehr spekulative Aktien steht in dem Bereich.
Now we are talking.
Ja, hau raus.
Ja, zum Beispiel, es gibt eine Eutelsat, also dieser Satellitenanbieter, die haben massive Probleme, weil Satellitenfernsehen natürlich massiv rückläufig ist, sind da relativ hoch verschuldet, die Aktien massiv einbrochen, und die sind jetzt aber mal kurz von einem Euro auf 10 gestiegen in den letzten Tagen. Das haben wir jetzt wieder korrigiert jetzt. Also das sind so Aktien, die ich dann so als wirkliche Zockerwerte definieren würde.
Dazu hat der Timo
Geld gelassen, denke ich,
ja, in der App.
Ja, genau, dazu hatte ich einen ganz kurzen News-Snapshot irgendwie reingeliefert, dass die auch profitieren davon, dass es da diese Möglichkeit im Raum steht, dass der Musk ja das Starlink abschalten könnte, und dann braucht man dann irgendwie einen europäischen Betreiber, und irgendwie scheint da wohl die Eutelsat dann scheinen diejenigen zu sein, die da wohl in Gesprächen sind. Ja, aber das ist reine Fantasie. Ja, ich glaube, sollte man eher nicht tätig werden, also weder auf der Long-Seite noch auf der Short-Seite bei der Eutelsat, wohl gesagt. Es sei denn, man ist Lars Eriksen, dann kann man das natürlich machen, aber ja, genau. Übrigens, Lars, das wollte ich noch ganz kurz sagen, also wenn du jetzt live irgendwas noch tradest, lass uns dran teilhaben. Du kannst uns da sehr, sehr gerne einfach nochmal an deinen Trading-Aktivitäten teilhaben lassen.
Eutelsat ist mir auch zu heftig, da bin ich raus.
Okay. Aber zwei Fragen noch. Erstens, mega, make Europe great again, also diese Abwandlung von dem Trump-Spruch, von dem Trump-Slogan. Seht ihr das jetzt gerade? Also ist das wirklich, entsteht hier eine zweite große Story neben KI an der Börse? Frage Nummer 1, und die zweite Frage schießt nachher hinterher.
Entschuldigung. Also ich mach's kurz, Der DAX hat, glaube ich, den Nasdaq 100 um 20% outperformed. Also der eine ist 10% gestiegen, der andere 10% gefallen. Stand gestern wahrscheinlich. MDAX sogar noch ein bisschen mehr. Dass das hier jetzt eine grundlegende Trendwende wird, raus aus US-Aktien, rein in europäische Aktien, dass diese Aussage halte ich eindeutig für verfrüht. Dass man aber sich mehr, allein schon bei der Euro, da kommen wir noch zu, gegenüber dem Dollar aufwertet, dass man sich aber auf dem europäischen Aktienmarkt umsehen kann, das halte ich für nachhaltig.
Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Sorry Leute, gleich geht's weiter. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal aufmerksam machen auf den Report von Armin Brack, den Armin am Samstag bereits mit meiner Community geteilt hat auf YouTube. Und diesen Report möchten wir euch ebenfalls zur Verfügung stellen. Armin hat in diesem Report insgesamt 10 Aktien identifiziert und analysiert, die ganz besonders stark von der geplanten Milliardeninitiative des Bundes profitieren werden. Um welche Aktien es sich handelt, das erfährst du auf jeden Fall in dem Report. Der Link dazu hängt unten drin in den Shownotes. Vollkommen gratis das Ding. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und jetzt weiter im Text mit Lars, Armin, Sebastian und mir.
Also meine Meinung, ich finde, ich habe ein bisschen so die Angst, dass am Ende der politische Wille zu schnell verfliegt. Also Timo, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja live zur Wahl von Donald Trump ein Interview gemacht bei dir auf dem Kanal und da habe ich ja damals gesagt, die Wahl von Donald Trump halte ich für extrem positiv für Europa, weil er Druck machen wird. Also offenbar hatte ich da schon ein gutes Gefühl und er macht jetzt den Druck. Und jetzt sehen wir in Deutschland, wie 500 Milliarden mobilisiert werden für Infrastruktur oder 400 Milliarden für Rüstung, aber sind wir ehrlich, Rüstung ist kein wirkliches sexy Thema hier und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, lass uns hoffen, dass die Friedensverhandlungen vorankommen und wenn da wieder Entspannung kommt und auch Donald Trump wird in 4 Jahren weg sein, dass man sich doch wieder an den Amerikanern anlehnt und dann ist der gesamte Wille weg, dass man wirklich was verändert. Und dann heißt es halt vielleicht, naja, jetzt wo wir diese ganzen Geldtöpfe mobilisiert haben, stecken wir sie halt auch wieder in die Rente und dass dann strukturelle Probleme gar nicht angegangen werden. Also ich sehe das jetzt, was wir haben, als große Chance, wirklich make Europe great again. Ich habe nur einfach die Befürchtung, dass zu schnell dieser Spirit verflogen ist, wenn in dem Moment, wo einfach sich Entspannung wieder abzeichnet und wo Donald Trump sich vielleicht ein bisschen gnädiger zeigt. Aber eigentlich müssen wir jetzt die Gelegenheit am Schopf ergreifen und Europa wirklich emanzipieren, so nach dem Macron'schen Modell, dass er ja ein stärkeres Europa fordert. Aber sind wir ehrlich, viele Staaten werden dann relativ schnell wieder einknicken und dann ist doch der Wille raus. Aber ich lass uns positiv denken. Das sehe ich aber als Risiko für alles momentan.
Armin, was meinst du? Bist du die Schweiz in dem Fall oder?
ja, politisch natürlich schwer vorherzusehen, aber ich glaube schon, dass da einige so Schockerlebnisse gehabt haben jetzt auch politisch. Und ich glaube wirklich dran, dass zumindest der Wille besteht, eine ganz andere Politik jetzt zu machen. Und auch diese 180-Grad-Kehrtwende jetzt von Friedrich Merz, die zeigt ja schon, er weiß ja auch, dass es nicht gut ankommt bei der Wählerschaft und dass er als Wortbrecher dann wieder dasteht. Aber es macht für mich schon einen sehr konsequenten Eindruck, was da passiert. Und wenn dieses Paket verabschiedet wird, das ist natürlich auch noch eine Frage, wird das so verabschiedet? Die müssen das ja noch jetzt in der alten Legislaturperiode quasi verabschieden, damit sie diese Zweidrittelmehrheit eher kriegen mit Unterstützung der FDP. Und wenn das Ding mal durch ist, dann glaube ich schon, dass das dann auch umgesetzt wird, weil dann kann ja niemand mehr dran rütteln eigentlich. Und wir haben ja die Idee, dieses Infrastrukturpaket auch über 10 Jahre hinweg dann umzusetzen, also die Investitionen zu starten. Ich glaube schon, dass das dann eine nachhaltige, zumindest für Deutschland mal, eine nachhaltige Entwicklung wird und da wirklich viel investiert werden wird. Wie profitabel es dann am Ende ist und was dann an Gewinnen rauskommt für die Unternehmen, schon mal eine andere Frage. Und auf europäischer Ebene, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass da wirklich auch jetzt mit diesem Airbus-Hintergrund, dass Deutschland und Frankreich da vielleicht so eine Vorreiterrolle einnehmen und da vorpreschen und vielleicht auch ein bisschen da harscher werden und den anderen auch sagen, hey, entweder ihr zieht mit oder ihr könnt gehen, jetzt mal überzogen formuliert. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass sich da was ändert und dass da wirklich was vorangeht.
Dann noch die zweite Frage. Wir hatten in der letzten Woche, Armin, hier über den MDAX als März-ETF sozusagen gesprochen und hatten grundsätzlich die These aufgestellt, ja, das könnte jetzt interessant werden. Jetzt ist der in der Zwischenzeit natürlich auch gestiegen. Jetzt muss man dazu sagen, Disclaimer, es ist Freitagmittag. Heute jetzt gerade wieder unter 30.000, 2% jetzt gerade live im Minus, während wir aufnehmen. Aber der Index, wenn man jetzt mit einem ETF oder meinetwegen auch mit einem Zertifikat, vielleicht sogar mit einem Hebelzertifikat, auf den MDAX long gehen wollte, wäre das eine, aus eurer Sicht, vom Chance-Risiko-Verhältnis eine gute, ja, Investition oder aus taktischer Sicht vielleicht ein ganz guter Play?
Keiner meldet sich. Dann mache ich. Also, ich hatte ja letzte Woche schon den MDAX als den MERZ-DAX bezeichnet. Jetzt ist er ein bisschen nach vorne, also er ist gut gelaufen, wir hatten da ein ganz gutes Gespür, jetzt ist er zurückgekommen. Aber ich sage, wenn Friedrich Merz jetzt wirklich liefert, und wir hatten es gerade schon angesprochen, du musst natürlich jetzt, oder Armin hat es angesprochen, die Zustimmung noch bei den Grünen erkaufen, erstmal natürlich teuer. Und dann muss man schauen, wird das ganze Geld so investiert oder ist das auch eine Merz'sche Koalitionsverhandlungstaktik? Weil ich meine, bei 900 Milliarden, da brauchst du mit der SPD dann auch nicht mal groß diskutieren, wer was ausgeben darf. Und die Frage ist dann hinterher, wie schwammig ist das formuliert? Also kann ich vom Infrastrukturfonds vielleicht auch irgendwie die Mieter entlasten und da Zuschüsse geben, weil es irgendwie auch was mit Infrastruktur zu tun hat. Also kurzum, wenn dieses Paket richtig investiert wird, dann wird der MDAX sicherlich deutlich abgehen, weil da 30% der Gewinne der MDAX-Unternehmen in etwa kommen aus Deutschland, ich glaube über die Hälfte aus Europa, also die profitieren davon. Wenn das Geld aber dann, und das ist ja das, wo ich gesagt habe, wenn der Spirit verfliegt und das Geld ist einmal mobilisiert und dann wird es wieder konsumtiv ausgegeben und dann hauen wir alles in die Rente rein und gehen die strukturellen Probleme nicht an, dann wird der MDAX leiden. Aber wenn man positiv denkt, sehe ich den MDAX momentan, wenn wir das glauben wollen, was da so passiert, sehe ich den als wirkliche taktische Chance, muss ich sagen.
Ja, ja, also Chance-Risiko, Entschuldigung, Armin, mach du. Nee.
Ich denke das auch, ich sehe das auch so. Auch SDAX, ähnliches Bild, die kleineren deutschen Werte haben ja auch ziemlich schlecht performt, obwohl sie historisch eigentlich über längere Zeiträume ja besser waren als der DAX, über viele Jahre jetzt deutlich underperformt. Und ja, klar, MDAX sind ja zum Beispiel auch eine Renk, fällt mir jetzt spontan ein, die wurden ja jetzt vor ein paar Tagen oder werden jetzt aufgenommen in MDAX, die Hensoldt ist eh schon im MDAX drin und die ganzen Hochtief, Billfinger, die sind ja alle im MDAX drin. Also auf jeden Fall, kann man eine gute Möglichkeit, um einfach den gesamten Markt abzudecken aus der zweiten Reihe, sag ich mal.
Ja, ich finde unter Chance-Risiko-Aspekten 1000 Punkte tiefer ungefähr ganz gut, denn entsprechend der Werte ist der MDAX auch relativ steil gestiegen. Wenn ich das mittel- oder etwas längerfristiger betrachten sollte, dann würde ich, glaube ich, nicht auf den Index setzen. Vergessen wir nicht, der MDAX hat ja nicht so einen hohen Unterschied in der Gewichtung, weil hier auf Streubesitz die Marktkapitalisierung gerechnet wird. Aber der goldene Grundsatz eines jeden Investoren lautet, niemals in Airlines zu investieren. Und die Lufthansa ist nun mal recht hoch gewichtet. Also ich würde mir dann kurzum lieber 3 oder 4 Werte, es gibt richtig gute Unternehmen im MDAX, lieber 3 oder 4 Einzelwerte raussuchen und in die dann direkt investieren.
Und da hat Armin uns ja auf jeden Fall heute schon mal spitzenmäßige Anhaltspunkte geliefert. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Armin, und deine Ideen mit uns geteilt hast. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Du bist immer herzlich willkommen und ja, dir noch einen schönen Tag.
Sehr gern, macht immer Spaß mit euch.
Danke, Armin.
Mach's gut, Armin.
Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
So.
So, jetzt müssen wir den Rest im Telegram-Stil machen. Ansonsten sprengen wir heute 2,5 Stunden.
Ja, genau. Also einfach hier, jeder hat 160 Zeichen. Oder wie viele das sind, ne? Ray Dalio, Sebastian, der hat ein Interview gegeben und er hat, ja, doch sich relativ, naja, verhalten optimistisch geäußert, und das ist ein Euphemismus. Klär uns mal auf, was hat er gesagt?
Ja, ich komme mal von düster, von Rüstungsaktien zu noch düster, Ray Dalio. Denn Gründer des größten Hedgefonds der Welt, also Bridgewater, er äußert sich, finde ich, in letzter Zeit, können wir jetzt gerne mal noch ein bisschen diskutieren, aber immer kritischer, habe ich das Gefühl. Und er hat dem Handelsblatt ein Interview gegeben. Und dieses Interview ist mittlerweile für alle, die Vivo haben, auch dort verfügbar. Also kann man nachlesen, ist allerdings bei beiden hinter der Paywall. Und er hat sich da auch sehr skeptisch, muss ich sagen, wirklich geäußert in puncto, die USA sind überschuldet und ein Schuldenkollaps könnte schon in den nächsten 1 bis 2 Jahren theoretisch drohen. Und er sagt auch, die Spaltung innerhalb der amerikanischen Gesellschaft ist so stark wie selten zuvor. Es könnten sogar Bürgerkriege drohen. Und da muss man schon sagen, Beziehungsweise haben wir auch einige Zuschriften bekommen, dass wenn jemand, der wirklich aus dem Hedgefondsbereich herauskommt, der aus dem Geldanlagebereich herauskommt, der dadurch auch Milliardär wurde, wenn der dann natürlich sagt, okay, pass auf, in den absehbarer Zeit und nicht irgendwann in 50 Jahren oder vielleicht, sondern wirklich relativ konkret die nächsten 1-3 Jahre, dass da der absolute Schulden-Super-GAU in den USA droht und vielleicht sogar bürgerkriegsähnliche Zustände, dann kann man natürlich schon mal überlegen, ist das dann überhaupt noch sinnvoll, in Aktien zu investieren oder sollte man lieber alles rauswerfen? Und ich kann es jetzt mal mein Statement vorziehen und kurz machen. Gerade eigentlich, wenn man so düstere Prognosen sieht wie Ray Dalio, dann macht es in meinen Augen durchaus Sinn, in Aktien zu investieren, weil Nummer eins, wir wissen nicht, was kommt. Es ist, finde ich, viel fataler, nicht investiert zu sein, als das auszusitzen. Und wenn wirklich dieses Szenario, was ich jetzt nicht hoffe, kommen sollte, dann wird es ja höchstwahrscheinlich auch ein Danach geben. Und dieses Danach wird man dann, wenn man irgendeinen Teil seines Geldes noch halbwegs retten will, wahrscheinlich mit Aktien schon überdauern können. Die werden natürlich 70%, 80%, 90% in der Phase dann fallen. Aber danach werden die Unternehmen, die übrig bleiben, sich auch wieder erholen und man kann dadurch Kapital retten und in, ja, sag ich mal, über diese Krisenzeit drüber bringen. Natürlich noch besser ist ein diversifiziertes Portfolio, wo man auch Edelmetalle drin hat und Aktien und vielleicht auch Immobilien. Aber ich finde, dass Ray Dalio mittlerweile so diese Interviews und diese Statements, die er gibt, die lässt er dann auch so hoffnungslos teilweise auch stehen und dann viele, die gerade jetzt an der Börse auch beginnen, das dann am Ende noch als Vorbild nehmen und sagen, naja, wenn hier ein Multimilliardär mit so vielen Marktkenntnissen, und ich schätze Ray Dalio auch für die Zusammenhänge, die er versteht und die er schildert, aber das einfach so rauszurotzen und stehen zu lassen und diese Verunsicherung, da muss ich schon sagen, das halte ich für falsch, aber es ist gar kein Grund irgendwie zu sagen, ich werfe meine Aktien raus, weil hier jemand sowas raushaut, das machen viele, es muss nicht so kommen, das ist eins von vielen Szenarien, aber sind wir ehrlich, sollte es so kommen und schauen wir in der Vergangenheit, welche Kriege es gab, auch Weltkriege, Aktien haben das dann mit zwischenzeitlichen Verlusten trotzdem überdauert und man konnte sein Vermögen weiter steigern. Also von daher, das darf gar kein Grund sein für einen Ausstieg in meinen Augen.
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch, dass, ich meine, Sandra Navidi sagt ja auch immer, also die in der Wall Street, die sind ja nicht blöd. Die talking your own books. Also im Wesentlichen, genau. du redest, du postulierst die Meinung, die du im Wesentlichen ja auch in deinem Portfolio aufgestellt hast. Und ich will ihm gar nichts Böses unterstellen, aber Ray Dalio hat ja das All-Weather-Portfolio, also quasi, er hat natürlich ein Interesse daran, dass vielleicht einige Leute anfangen auch ein bisschen defensiver zu investieren, weil das All-Weather-Portfolio oder auch die Strategie, die Bridgewater gefahren ist in den letzten Jahren, die hat halt im Vergleich zu anderen, die wesentlich offensiver waren, ja, dann auch wesentlich schlechter funktioniert. Also Bridgewater Performance, die sind im Aktienportfolio-Bereich ja auch deutlich konservativer aufgestellt als viele, viele andere Player an der Wall Street. Und insofern ist das natürlich auch, liegt das in seinem eigenen, ureigensten geschäftlichen Interesse. Sie haben aber ziemlich viele Assets under Management, also ziemlich viele Kundengelder verloren in den letzten Jahren. Dann spielt ihm das natürlich irgendwie rein. Und ja, er hat recht. Also es gibt natürlich verschiedene Krisenherde. Es gibt diverse Risiken. Wir reden jede Woche hier in dem Podcast darüber. Ich muss jetzt nicht jede einzelne aufzählen. Und ich will nur darauf hinaus, man sollte dazuhören, wenn Ray Dalio was sagt. Weil ich glaube auch, seine Analyse, was die Schuldenzyklen angeht, die ist brillant. Aber ich glaube, dass möglicherweise auch in dem einen oder anderen Statement, was er in Interviews gibt, dann doch auch durchblitzt, dass er da ein bisschen zu weit geht. Weil die Schuldenthematik, die ist nicht neu. Also die USA operieren schon seit Jahrzehnten mit sehr hohen Schuldenquoten und sie müssen seit Jahrzehnten schon regelmäßig wieder neu was finanzieren. Und ja, die Zinssätze sind jetzt höher als vor 10, 15 Jahren, aber hey, that's the game. Also ich glaube, die USA verlieren nicht ihren Nimbus. Und die Bondmärkte werden Trump schon in die Schranken weisen, wenn es ihnen zu heikel wird.
Fragen wir doch mal den, der über jedes Ray Dalio-Interview ein Video macht.
Genau, so auch über dieses.
Der Pressesprecher von Ray Dalio.
Ja, absolut. Weil diese langfristigen Schuldenzyklen, das Modell, das ist schon richtig gut. Und man muss ja sagen, Ray Dalio hat ja in keinem Absatz in diesem Interview gesagt, verkauft eure Aktien. Also da, wenn jemand daraus schließt, aus steigenden Schulden, er sollte seine Aktien verkaufen, dann hat er ja selbst Schuld. Also es gibt ja, wie Sebastian korrekt angemerkt hat, überhaupt keinen Grund dafür. Denn in Krisenzeiten mag es sein, man muss ja auch immer sehen, wie verhalten sich deine Sachwerte nach Inflation. Und in so einer Phase geht es natürlich, in einer echten Schuldenkrise geht es natürlich um den Kapitalerhalt. Das kannst du mit Sachwerten erreichen. Wenn du verkauft hast und du bist in Geldwerten, dann sind die anschließend in der Regel, wenn wir über die großen Krisen sprechen, gar nichts mehr wert. Also von daher hat Ray Dalio auch nicht gesagt, verkauf deine Anlagen, weder Aktien noch sonst irgendwas. Und was das andere angeht, finde ich, er hat recht. Nur die zeitliche Einordnung ist schwierig. Ray Dalio hat vor 5 Jahren gesagt, die Amerikaner sehen Russland nicht mehr als Feind. Das Einzige, was die Amerikaner erreichen wollen, also das politische Amerika, ist, dass Europa seine Energie nicht mehr von Russland bezieht, sondern von den Vereinigten Staaten. Check. Erledigt. Der neue Feind der Vereinigten Staaten, sagt Ray Dalio vor 5 Jahren, ist China. Es kann nur eine globale Supermacht geben. Was haben wir gesehen? Peak Globalisierung. Check. Es ist also ziemlich genau so gekommen, wie Ray Dalio das vorhergesagt hat. Nun war er sicherlich nicht der Einzige. Aber deswegen würde ich insbesondere, was diese sehr kritischen Stimmen gegenüber der amerikanischen Gesellschaft angeht, das ist für mich also nicht irgendetwas, der alte Mann macht hier auf sich aufmerksam, sondern das sind ja belegbare Fakten. Also wenn 60% gar nicht lesen können oder sie können, sind auf dem Stand von 6-Jährigen, dann sind das ja Dinge, die das Potenzial haben, eine Gesellschaft zu spalten. Und wer wollte momentan bestreiten, dass die amerikanische Gesellschaft auf dem Weg, zumindest mal auf einem Weg ist, den man ja kritisch beleuchten kann. So, für mich heißt das nur, um hier ein konkretes Fazit dran zu hängen, dass ich mich bestätigt fühle, dass ich eben nicht überwiegend amerikanische Aktien sind der größte Teil in meinem Portfolio, aber nicht der weit überwiegende Teil. Wenn das 40% oder 50% sind, dann halte ich das für angemessen. Wer zu 70% oder 80% in nordamerikanische Aktien investiert ist, der hat meines Erachtens geht eine Spekulation ein und die würde ich nicht mitgehen.
Ich will noch kurz anmerken, weil Lars hat das mit den Checks perfekt aufgelistet. Aber ich finde mittlerweile, und ich beobachte Ray Dalio schon länger, man muss fast eine Gebrauchsanleitung zu seinen Aussagen dazugeben. Weil wenn man sich mit Ray Dalio länger beschäftigt, dann hat man Einblick auch in seine Denkweise, wenn man die Bücher kennt, die Schuldenzyklen. Wenn man aber wirklich, und das habe ich auch teilweise anhand der Hörerfragen gesehen, jetzt mit Ray Dalio sich nicht immer beschäftigt, wie wir es tun, sondern man liest jetzt mal ein Interview im Handelsblatt und dann haut er raus wirklich, dass es bürgerkriegsähnliche Zustände in überschaubarer Zeit geben könnte, dann finde ich das sehr verunsichert. Und ich würde nicht sagen, dass er als Multimilliardär jetzt sagt, ich brauche nochmal Aufmerksamkeit und ich brauche ein Handelsblatt-Interview oder irgendwo. Das ist ihm wahrscheinlich wurscht. Also ihm geht schon davor zu warnen. Aber ich habe das Gefühl, er wird immer düsterer in letzter Zeit und balanciert dann nicht richtig in den Interviews aus, dass er sagt, das ist eins von vielen Szenarien, die eintreten könnten. Und ich würde jetzt dem Bürgerkriegsszenario beispielsweise eine Wahrscheinlichkeit von 3% beimessen. Also darum geht's mir. Und wenn das dann jemand liest, dann sagt er, also wenn jetzt jemand wie Ray Dalio darüber spricht, vielleicht soll ich aus dem Aktienmarkt lieber mal rausgehen.
Aber sorry, ich sehe es da wirklich anders. Also ich glaube, er braucht diese Aufmerksamkeit und ich glaube, dass alles, was er sagt, definitiv ein geschäftliches Interesse hat. Und wenn er sagt, dass die USA in 2 bis 3 Jahren komplett pleite sein könnten, dann ist die Schlussfolgerung, genau wie Sebastian gesagt hat, ja für möglicherweise dann viele Anleger, ich muss mich defensiver aufstellen. Und da bietet Bridgewater ja letztendlich auch Antworten oder vielleicht sogar bessere Antworten als das andere tun, andere Player.
Ja, nur wenn du die USA sind pleite gleichsetzt mit die Aktien sind wertlos. Das hat er nicht gesagt und das ist ja auch nicht so. Wenn du...
Nein, die Frage hat Sebastian mitgebracht.
Deleverage, also, sorry, nee, dann mach der zu Ende, aber wenn man daraus schließt, dann muss ich meine Aktien verkaufen, dann ist das ja der verkehrte Rückschluss.
Ja, genau, aber nochmal, dass du dich defensiver aufstellst und das bietet hier letztendlich Bridgewater und die haben ja auch eine Aktienquote, aber die haben halt viel, viel defensivere Basiswerte drin als jetzt andere. Also das heißt, an denen ist ja schon Performance-Musik vorbeigegangen. Und insofern ist das wahrscheinlich doch irgendwie in diesen Kontext einzuordnen, dass er mit Sicherheit, also auch wenn die Tendenz möglicherweise richtig ist oder stimmt und es auch berechtigt ist, auf diese Risiken hinzuweisen, dass die Schlussfolgerung für viele Anleger, also das, was Sebastian jetzt ganz hart sozusagen, also gerade die jungen Anleger lassen sich verunsichern und sagen dann, ja, dann brauche ich überhaupt nicht mehr anlegen. Aber diejenigen, die schon investiert sind, die sagen vielleicht auch, ja, Moment, aber dann ist vielleicht eine Coca-Cola, die bei Bridgewater höher drin ist als eine Amazon, vielleicht dann doch irgendwie besser. Oder die ja. All-Weather-Strategie generell.
Wie gesagt, es ist ja kein Massenprodukt. Also ich weiß nicht, ob er über den Handelsblatt-Artikel dann die paar Milliardäre und Millionäre ansprechen will, um da noch ein bisschen... Du kannst nicht, Timo, du kannst nicht in den All-Weather-Fund investieren.
Sebastian,
selbstverständlich, weil ihm ein Großteil von verschiedensten Spirituosenherstellern und Gold gehört. Aber für uns ist das nichts, Timo.
Aber man muss sagen,
aber nur weil ich jetzt auf der Blacklist gelandet bin, wenn Ray Dalio diesen Podcast hier hört.
Man muss sagen, Timo, ich leiste dir noch Schützenhilfe. Ray Dalio hat einen Deal, ich weiß nicht mehr mit welchem Emittenten, aber es soll einen All-Weather-ETF geben. Also Bridgewater skaliert in dem Sinne nach unten, dass sie nicht mehr nur Einlagen ab 50 Millionen nehmen, sondern es soll einen Retail-ETF geben.
Ja, in den komme ich ja auch rein.
Also bei Ray Dalio gehen wir jetzt davon aus, dass der Mann Dinge sagt, die ihm geschäftlich helfen. Aber die ganzen Hyopies aus der Tech-Welt machen das, weil sie einfach die Gesellschaft verbessern wollen. Das genau, habt ihr gerade gesagt. Das habt perfekte ihr gesagt.
Perfekte Überleitung. Mach doch weiter direkt mit den Techies. Wie weit können denn die noch fallen?
Ja, grob. Sie sind sehr grob und sehr schnell gefallen. Insbesondere, wir sind vielleicht noch ein bisschen da bei dem Thema. Man kann sich erinnern, dass, und da gab es sicherlich auch eine Zeit, in der war das sehr erfolgreich, wenn du nicht in den Nasdaq 100 investiert hast, dann warst du eigentlich der Trottel. Der hat 40% gemacht, alles andere konnte nicht mithalten. Und der Nasdaq 100 heißt ganz wesentlich auch die Mag 7. Wer dort investiert geblieben ist, und es sind ja keine, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, keine schlechten Unternehmen, der hat jetzt mal eben inklusive Währungsverlust fast 25% seit Jahresanfang verloren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass A, vielleicht der Gedanke kommt, ist mein Portfolio wirklich diversifiziert und ausreichend diversifiziert? Das, diesen Gedanken würde ich unterstützen. Und B, diese Tech-Rally könnte komplett vorbei sein. Das war's jetzt alles. Und da wäre meine Frage an euch. Ihr seid ja in den ein oder anderen Mag 7 Wert investiert. In gute, in weniger gute. Und da würde ich, bevor ich dann mein Fazit gerne dazu stelle, gerne mal hören, was ist denn nun? Also das ist das jetzt nur eine kleine charttechnische Delle? Oder war's das mit Tech?
Ich mach's kurz. Ich sehe das erstmal als eine charttechnische Delle. Es ist ja jetzt die Frage auch in den USA, wo ist der Trump-Put? Also wo fängt Donald Trump an, den ganzen Aktienmarkt wieder irgendwie zu stabilisieren? Und momentan mit der ganzen Zollunsicherheit und dann wieder Bitcoin-Reserve und was alles passiert. Da gibt's einige, die jetzt Gewinne mitnehmen, aber ich würde das nicht als eine Trendumkehr jetzt bezeichnen. Ich würde das sogar als, nehmen wir mal den alten Costolani auch noch dazu, so das Herausschütteln der schwachen Hände sehen. Und ich finde das sogar ganz gut. Also ich glaube, was war es, eine Alphabet 13% im Minus, Nvidia seit Anfang des Jahres ein Viertel irgendwie gefallen. Das ist doch gut, wenn es da mal einen sogenannten Washout gibt, also dass da einige rausfliegen. Aber ich bin mir sicher, wir werden irgendwo, und da ist ja gerade die große Diskussion auf Bloomberg, wo ist der Trump-Put, also wo im S&P 500 fängt Trump wieder an einzugreifen. Und ich bin mir sicher, da werden dann auch entsprechende Verlautbarungen wieder kommen, dass die Aktienmärkte sich stabilisieren. Also ich sehe hier keinen Trendwandel, sondern ich sehe hier einfach eine Korrektur, die auch gut ist, dass endlich auch mal wieder Werte korrigieren und auch mal einige aus den übertriebenen Bewertungen rauskommen und auch einige, die reinkamen und dachten, die Bäume wachsen in den Himmeln, dass die auch rausfliegen.
Sebastian, jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal challengen, weil ja, natürlich, und das wissen wir, und das macht ja auch deine Stabilität aus, du kaufst Werte, die dir gefallen, konsequent nach. Und wenn sie weiterfallen, kaufst du weiter nach. Gibt es denn für dich den Punkt, wo du sagst, das ist jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur eine Korrektur. Vielleicht erleben wir mal einen Bärenmarkt, in dem der Nasdaq 100 vielleicht auch mal 30% korrigieren kann. Gibt es den Punkt für dich? Oder sagst du, naja, Mai, wenn es halt so kommt, dann ist es halt so, dann kaufe ich halt gerne unten weiter nach. Oder hast du irgendwie eine Marke oder ein Signal, wo du sagst, naja, wenn das jetzt nicht gekauft wird, das wäre schon kritisch.
Ja, den Punkt gibt's. Ich schaue auf den Gesamtmarkt. Und wenn wir ehrlich sind, die letzten Jahre seit der Finanzkrise war die Strategie, wenn du einen Wert mal abrupt 10% billiger bekommst, weil die Zahlen nicht gepasst haben und du haust ein bisschen Geld rein, war das die absolut richtige Strategie. Die hat in den letzten Jahren wunderbar funktioniert. Und da habe ich immer Geld übrig, wo ich sage, da haue ich mal Geld rein. Und wenn der Gesamtmarkt steigt, also ich habe nach wie vor die Einstellung, der Gesamtmarkt befindet sich noch in einem Bullenmarkt. Und deswegen verfolge ich noch diese Strategie. Wenn ich sage, wir sind in einer Korrektur oder ich erwarte einen mehrjährigen Abwärtstrend, werde ich das, was ich jetzt gesagt habe, einstellen, weil dann macht es keinen Sinn und sind wir ehrlich, so viel Kapital habe ich natürlich auch nicht, dass ich sage, oh, eine Nvidia 10% gefallen, ich kaufe 5% gefallen, da gehe ich ja drauf. Aber in Anbetracht dessen, dass ich sage, übergeordnet sehe ich noch einen Bullenmarkt, kaufe ich gerne nach, wenn wir mal einen stärkeren Rücksetzer haben. Wenn die Meinung sich ändert und ich sage, jetzt sind wir in der richtigen Korrekturphase und auch die wird es wieder geben, dann höre ich damit auf, weil da macht es keinen Sinn und dann würde ich auch sagen, ich gucke erst mal zu, wie alles fällt und wenn ich das Gefühl habe, der Markt pendelt sich aus, dann würde ich wieder in die Position reingehen oder nachkaufen. Aber übergeordnet bin ich positiv noch im Bullenmarkt, stimmungsmäßig.
Hier ist gerade so, mir ist in den Kopf geschossen, Sebastian hört erst dann auf zu kaufen, wenn die Aktie gar nicht mehr auf dem Kurszettel ist. Dann ist aber ja schon einiges passiert vorher.
Du meinst, wenn ich zwangsweise davon abgehalten werde zu kaufen?
Ja, zwangsweise, ja genau. Nee, ich find's gut, da wirklich jetzt nochmal den Blick hinzurichten, weil ich bin da in deinem Camp, Sebastian, ich sehe auch Bullenmarkt übergeordnet weiterhin intakt und gerade, dass die Mag 7 vielleicht jetzt gerade so aus diesem Scheinwerferlicht ein bisschen herausgetreten sind und jetzt nicht mehr, wir nicht mehr nur, vielleicht auch überlagert jetzt natürlich durch die anderen Meldungen, also Trump, Ukraine, das ganze Milliardenpaket, neue Regierung, die sich in Deutschland finden muss und so weiter, dass die Mag 7 jetzt so ein bisschen aus dem Scheinwerferlicht treten, ist vielleicht auch eine ganz gute Chance, um genau dort nochmal hinzuschauen und sich zu überlegen, ja, wen von denen finde ich denn jetzt eigentlich wirklich stark? Und wo, also ich würde zum Beispiel die Alphabet, Sebastian und ich sind ja investiert, ich glaube, dass die Alphabet wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und eigentlich müsste man jetzt vielleicht sogar hinzukaufen, aber die Position ist bei mir halt schon in meinem Portfolio-Kontext auch schon so groß, dass ich mir sage, vielleicht macht es dort jetzt nicht so großen Sinn. Und ich habe ja auch den Nasdaq 100 und ich bin jetzt noch nicht dabei oder habe es auch nicht vor, jetzt kurzfristig den Kaufknopf dort zu drücken. Aber ich lege mich auf jeden Fall auf die Lauer und werde euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen, wenn das denn möglicherweise passieren sollte.
Gut. In den letzten 10 Jahren haben wir dreimal das Ereignis erlebt, dass der Nasdaq 100, um mal bei dem zu bleiben, als stellvertretend für die Tech-Werte, dreimal nachhaltig die gute, alte, langweilige 200-Tage-Linie unterschritten hat. Wenn es in dieser Nachhaltigkeit geschehen ist, dann gab es dreimal eine Korrektur, die den Namen auch verdient. Ja, also die letzte größere sehen wir im Jahr 2022. Da ist der Nasdaq 100 von, wir waren Ende 21 bei 16,5 und ein bisschen ist auf 10.500, also mehr als 50% gefallen. In allen Zeiträumen danach wurde die 200-Tage-Linie 1, 2, 3 Mal getestet, aber dann immer gekauft. Und ich wüsste nicht, warum ich das nicht beachten sollte. Wir sind momentan darunter. Die 200-Tage-Linie lag genau auf einer ganz wichtigen Unterstützung und wir sind auch noch nah genug dran. Das heißt also, während ich jetzt gerade drauf schaue, ist natürlich der Future, sind wir jetzt 20.150 Punkten und der Nasdaq 100 müsste nur über 20.350, also 200 Punkte steigen, um dieses Terrain wieder zurückzugewinnen. Ich würde also Stand jetzt diesem Szenario auch noch den Vorzug geben. Ich kaufe klein, weil du am Ende des Tages natürlich auch nicht kaufen willst, wenn er wieder auf ein neues Allzeithoch geht. Aber ich gewichte erst im größeren Stil, wenn wir diese Marke wieder zurückgewonnen haben, weil am Ende des Tages selbst niemand erwartet, und das ist das, weshalb ich hier mit gebremstem Schaum unterwegs bin, niemand erwartet, ich übrigens auch nicht, das ist ja also noch schlimmer, jetzt eine große Korrektur. Und es passt auch eben wunderbar saisonal. Wir haben es vor 3 Wochen angesprochen. Februar Schwäche und Mitte, Ende März erholen sich die Indizes wieder. Das passt alles so gut. Und wenn alles so gut passt, dann möchte ich noch ein bisschen mehr Bestätigung, dass es dann auch wirklich so kommt, wenn alle mit dieser Erwartungshaltung durch die Welt rennen. Aber ich bin auch noch nicht bärisch. Wenn das allerdings jetzt, wenn wir, und zwar in kürzester Zeit, innerhalb der nächsten 1-2 Wochen, keine Reaktion sehen, dann werde ich bärischer.
Dann lass es uns nochmal besprechen dann.
Ja,
ich meine Strategie anpassen muss.
Endlich Crash-Titel, die habe ich sowieso.
Ja, wir müssen nochmal wieder rauskommen. Wir sind heute, okay, jetzt abgesehen von dem ersten Thema, wo wir recht bullisch unterwegs waren, ist es jetzt wirklich auch ein bisschen crashy. Und das nächste Thema jetzt auch ein bisschen, weil Sebastian, du hast Gefahren beim MSCI World ausgemacht, die vielleicht dem einen oder anderen jetzt noch nicht so bekannt sind. Was gibt's denn da?
Zumindest eine neue Gefahr, die Anleger wahrscheinlich in den letzten Jahren gar nicht auf dem Schirm hatten, und zwar das Währungsrisiko. Denn wer sich mal Euro-US-Dollar anschaut, den Verlauf, dann kommen wir aus einer Phase heraus, wo der Dollar immer stärker wurde, fast jetzt auf Parität jüngst auch gefallen ist. Also Anfang des Jahres hatten wir einen Wechselkurs von 1,02. Und dieser starke Dollar, der hat natürlich unterschwellig, egal was passiert ist, Euro-Anlegern geholfen, die Performance aufzubessern. Also das war wie ein Performance-Booster, um den sich viele wahrscheinlich nicht groß Gedanken gemacht haben, nicht groß geschert haben, der aber jetzt mittlerweile, und zumindest auch dadurch, dass wir jetzt dank Friedrich Merz dieses große Paket haben, wir hatten es mit Armin diskutiert, das kann natürlich die Wirtschaft in Deutschland ankurbeln, das kann die Wirtschaft in Europa ankurbeln, wenn die europäischen Staaten mehr investieren, das wird wahrscheinlich inflationär werden, das wird dazu führen, dass die EZB entsprechend den Leitzins weniger senken kann oder sogar erhöhen muss, und das stärkt natürlich den Euro. Also wenn ihr mal schaut, diese Woche, wir hatten einen Sprung auf 1,08, diese Dimension, die hier am Devisenmarkt als Sprung entstanden ist, und wir reden hier von einem Billionenmarkt, das ist schon eine ganze Ecke, und das hat natürlich aber den Nachteil, dass ein starker oder aufwertender Euro die Performance verschlechtert, die wir in den USA machen in Dollar. Also nur mal als Beispiel, MSCI World hat ja einen großen USA-Anteil, ich komme gleich noch auf die konkreten Gewichtungen. Nehmen wir nur mal einen Index wie ein S&P 500, reinen Dollar-USA-Index, dieses Jahr so etwa 2,5% in Minus in Dollar, über 5% in Minus in Euro. Also da zeigt sich schon, diese Währungsschwankungen, wenn die auf einem größeren Level vonstatten gehen, wie wir es jetzt beim Euro sehen, das bringt schon eine ordentlich negative Performance mit rein. Sorry, mein Bildschirm ist gerade dunkel geworden. Eine ordentlich negative Performance mit rein. Und gerade beim MSCI World, wenn wir so einen USA-Anteil von 74% drin haben und die Top 10 Aktien alle aus den USA kommen, dann ist das natürlich schon gravierend und zumindest ein Risiko, was man auf dem Schirm haben sollte. Jetzt muss ich aber sagen, ich würde nicht in eine Hedged-Variante reingehen, also eine währungsgesicherte Variante im MSCI World-Fall, denn, wichtige Info Nummer 1, solche Währungsabsicherungskosten, die sind nicht in laufenden Kosten drin, weil der Emittent ja jetzt noch gar nicht wissen kann, wie teuer es wird abzusichern, die gehen dann von der Performance weg. Und hätte man jetzt in den letzten Jahren beim MSCI World, ich habe mal zwei Varianten von iShares verglichen, über 5 Jahre hat die ungesicherte Variante 110% zugelegt, die gesicherte Variante nur gut 70. Also man gibt dadurch natürlich durch so eine Währungssicherung zum einen Potenzial auf, wenn der Dollar stärker wird, dass man extra Gewinne hat. Man hat dadurch zwar das Risiko teilweise ausgeschalten, dass ein aufwertender Euro sich nicht so negativ auswirkt, hat aber dafür deutlich höhere Kosten. Also von daher, ich würde sagen, wer langfristig anlegt und gerade einen MSCI World hat mit wirklich über 1000 verschiedenen Aktien drin, die wiederum in verschiedensten Währungsräumen dann Geschäfte machen, ist schon abgesichert irgendwo. Also da würde ich jetzt nicht anfangen, sondern lieber sagen, pass auf, ich nehme das in Kauf. Es kann mal gut laufen, es kann mal ein bisschen schlechter laufen. Vielleicht macht es da eher Sinn, die Methode zu fahren, die ich fahre, dass man mehrere ETFs zusammenbaut. Weil wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund verkaufen müsste, der mir jetzt gerade nicht einfällt, dann könnte ich sagen, okay, ich nehme jetzt nicht unbedingt die ETFs raus, die gerade für mich besonders nachteilig sind von der Währung her, sondern ich nehme vielleicht da ein bisschen Gewinne mit, wo die Währung für mich vorteilhafter war und besser gelaufen ist. Also von daher, MSCI World-Anleger und gerade US-Anleger müssen sich einstellen, dass wir eine Aufwertung des Euro weiterhin sehen könnten aufgrund der Gegebenheiten, dass es Performance kosten wird. Aber wenn man breit diversifiziert investiert ist, gerade über die großen ETFs, dann würde ich da sagen, das Risiko sollte man lieber in Kauf nehmen, als unsinnig Geld über Jahre hinweg rauszuwerfen für eine währungsgesicherte Variante, die wirklich richtig Performance kostet und das garantiert.
Ich würde vielleicht noch hinzustellen, dass man normalerweise in vergangenen Zeiten gesagt hat, aber ist ja nicht so schlimm, dann haben wir zwar gewisse Währungsverluste als Anleger in US-Aktien, aber gleichzeitig wird es ja dann für amerikanische Unternehmen auch günstiger zu exportieren. Und dadurch verbessern sich die Gewinne. Nun sieht allerdings die politische Ausgangslage derzeit nach weniger Globalisierung, nach weniger Export aus. Und von daher könnte der Effekt sich abmildern. Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, man sollte einfach auf seinen Anteil schauen. Was bin ich bereit im Portfolio an US-Aktien zu haben? Das sollte man natürlich auch im Wesentlichen nicht von kurzfristigen Währungsschwankungen abhängig machen. Ich glaube aber, dass diese Umkehr im Euro gegenüber dem US-Dollar erstmal nachhaltig ist. Das ist ja auch der Wunsch der amerikanischen Politik, dass der Dollar sich abschwächt. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir, ja, es ist jetzt sehr steil, eine Korrektur wäre mal angesagt. Aber ich habe auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre Kursziele so bei 1,14 bis 1,20 und das wären eben von hier aus nochmal 10%. Wenn man im Portfolio diversifiziert aufgestellt ist, dann ist das völlig okay. Aber vielleicht einfach mal checken. Also wenn es 80% oder 90% in US-Aktien sind, dann war das immer schon zu viel. Jetzt wird's aber dann spürbar.
Und kleine, kurze Anmerkung noch. Ein starker Euro, trotz aller Nachteile, bedeutet aber auch, dass ich mehr Dollar bekomme. Das heißt, ich kann mehr US-Aktien wiederum kaufen. Also ich kann das auch für mich nutzen.
Ja, und du hast ja als ETF-Sparplananleger immer auch die Möglichkeit, nochmal einen neuen ETF mit hinzuzunehmen, das über deine Sparplanrate einfach zu machen. Also es hindert ja niemanden, möglicherweise auch einen Stocks Europe 600 Euro Stocks mal mit hinzuzunehmen ins Portfolio. Ein Emerging Markets ETF ist mit Sicherheit auch immer, also zumindest nicht verkehrt. Und man kann das dann halt auch entsprechend dann ja auch taktisch mal über 2, 3, 4 Jahre oder so über seine Sparplanrate, wenn man jetzt über Jahrzehnte dort ansparen will, dann auch austarieren. Man könnte natürlich auch sagen, hey, China ist jetzt gerade so spannend, dass man vielleicht auch dort mal einen kleinen Stake haben möchte. China hat seinen Volkskongress in dieser Woche abgehalten. Sebastian war live vor Ort.
Luftlinie 100 Meter davor auf dem Tiananmen-Platz. Da war ich ja bei voller Absperrung und die große Halle des Volkes heißt. Da war der große Kongress.
Und du hast denen dann eingeflüstert, was sie denn dort zu beschließen haben, nicht wahr? Aber Lars, möchtest du vielleicht an dieser Stelle einfach mal wieder ein bisschen, ja.
Ja, gerne. Also ich würde, weil es der fortgeschrittenen Zeit vielleicht angemessen ist, würde ich einfach direkt die zwei Absätze, die uns Erik dazu präsentiert hat, einfach einmal vorlesen. Das fasst es nämlich perfekt zusammen. China bestätigt für 2025 ein Bruttoinlandsproduktwachstumsziel von 5%. Dies entsprach den Erwartungen, dürfte aber kein leichtes Unterfangen werden. Ein Rekorddefizitziel, und darum geht's, von 4% des Bruttoinlandsprodukts, signalisiert eine proaktivere Finanzpolitik und mehr Liquidität im System. Das Inflationsziel von 2% zeigt zudem, dass China die deflationäre Rückkopplungsschleife anerkennt. Das frühere 3%-Ziel galt längst als unrealistisch. Wenn wir das lesen, dann dürfen wir festhalten, China geht eigentlich den amerikanischen Weg. Also auf Schulden wandelt nicht nur das Genie zum Erfolg, auf Schulden sind auch die USA zum Erfolg gewandelt. Das heißt, sie haben die Schulden gut genutzt, um das Wachstum in ihrer Wirtschaft zu beflügeln. Andersrum wäre es übrigens auch nicht gegangen. Also ein grobes 2% Wachstumsziel zu erreichen, mussten auch die USA immer mehr Schulden machen. China steht, was das angeht, ja noch an einem, nicht am Anfang, aber gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist die Verschuldungsquote in China ja viel geringer. Die Märkte haben es positiv aufgenommen. Ich glaube, dass China hier einen Weg geht, der für Investoren sehr interessant sein kann. Noch dazu dürfte sich das, meines Erachtens ist nicht das ganz große Thema derzeit eine militärische Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Und das ist ja immer das, was viele als Grund gewählt haben, um hier nicht zu investieren. Der Hang Seng Index ist durch die Decke gegangen, viele chinesische Aktien sind durch die Decke gegangen. Die nächste Korrektur, das werde ich wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang sagen, die nächste Korrektur ist meines Erachtens kaufenswert.
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 Strong, kaufenswert. Long.
Ja. Yep.
Kurze Durchsage für alle, die es noch nicht getan haben. Folgt uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, denn egal, was weltweit an den Finanzmärkten passiert, egal, was Donald Trump twittert oder welche geopolitischen Ereignisse sich ergeben. Wir, das sind Lars, Timo und ich, ordnen Woche für Woche die Finanzmärkte und alle Situationen für euch ein und sprechen natürlich darüber, wie wir mit unseren Depots umgehen. Deswegen Abo da lassen und dann war es auch schon für diese Durchsage.
Word. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich
kann einen Haken dran machen.
Ist leider genauso.
Ich kann sogar noch eine kleine Anmerkung, da ich jetzt 4 Nächte davor in China war und auch die chinesischen Zeitungen gelesen habe. Bei diesem Volkskongress kam auch noch heraus, dass China auch einen stärkeren Fokus jetzt auf die Silver Economy legen will, also gerade weil die Gesellschaft natürlich älter wird und man die ganze Robotik als großes förderfähiges Thema gefunden hat. Also sowohl für die Robotisierung chinesischer Industrien als auch für die Entwicklung von Robotik für den weltweiten Markt. Also auch das mal so nur am Rande gestreift, wo der Fokus des Volkskongresses auch teilweise mit drauf war, neben KI.
Dann direkt rüber zu KKR. Das ist unsere Hörerfrage. Die kommt von Niki. Und da ist die Frage, hey, buy the dip?
Genau,
ist das
KKR.
Noch ein Dip?
Das ist schon eine handfeste Korrektur. Also wir sind so seit den Hochs fast 30% nach unten. Also KKR hat schon ordentlich erwischt, muss sagen, ich habe mir mal die Peer Group, wie man so schön sagt, also ich habe mir mal eine Carlyle angeschaut oder auch Apollo oder auch eine Blackstone, also KKR ist da schon besser gelaufen, aber KKR hat von den anderen verglichen, so das Umsatzwachstum, was es angeht, so die besten Werte, ist aber auch extrem teuer. Also während du beispielsweise bei einer Blackstone, ich habe es mal hier notiert, 3,3% Dividendenrendite hast oder bei Carlyle 3,2, ist es halt bei KKR auch nur 0,7. Sind auch relativ teuer vom KGV her und anderen Bewertungsmaßstäben. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz objektiv. Ich habe die Aktie schon länger im langfristigen Depot. Ich gucke mir gerade an, was da so passiert, ob ich ein bisschen nachkaufe. Die sind auch wirklich gut gelaufen. Ich sehe KKR wie so eine Art Goldman Sachs der Private Equity Branche. Also sie haben wirklich Top-Talente. Sie haben ein Team, das wirklich Shareholder Value schaffen kann, also wirklich Wert aufbaut für die Aktionäre. Aber sie sind trotz der Korrektur immer noch wirklich anspruchsvoll bewertet. Sie haben eine wirklich geringe Dividendenrendite. Und wenn man jetzt mal objektiv draufschaut, im Moment, wenn man kaufen will, gibt es Werte wie Blackstone oder auch Carlyle, die wirklich günstiger fundamental zu haben sind. Trotzdem, KKR, ich habe sie schon länger. Ich werde, wenn die Korrektur noch ein bisschen anhält, da nachkaufen. Aber es gibt Alternativen, muss man ehrlich dazu sagen. Muss ich als Aktionär ehrlich dazu sagen, wenn ich jetzt neu kaufen müsste.
Ja, zum Beispiel die Blackstone.
Genau.
Finde ich tatsächlich ein bisschen spannender. Also nichts gegen dein Langfristinvestment. Das wirst du jetzt auch nicht erst gestern getätigt haben.
Das war ja auch eine andere Zeit. Genau. Du hast du kannst immer nur mit dem aktuellen Brille drauf gucken auf die Bewertungen. Und es gab auch Zeiten, da war die KKR deutlich günstiger. Und jetzt machen sie Immobilien, haben Versicherungsgeschäft, guten Cashflow da drin. Ich finde das ein gutes Unternehmen. Aber wenn ich jetzt neu anfangen müsste, wahrscheinlich würde ich sie jetzt nicht ins Depot neu legen, sondern wie du sagst, eine Blackstone.
Ja. Kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Und ich finde, das ist jetzt gerade bei Blackstone, also vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Niveau ist. Also ist auch unter der 200-Tage-Linie, ist auch schon ein bisschen deutlicher drunter gerutscht. Und Blackstone ist insofern interessant. Also Immobilien machen die ja irgendwie alle. Und die haben sich aber auch so ein bisschen mehr auf diese Data Center spezialisiert. Und da die Data Center für KI ja jetzt auch irgendwie, also sieht man ja auch an Energieversorgern, dass die dort auch ganz schön einen auf die Nase bekommen haben. Und insofern könnte man sich vielleicht, wenn man denn in diesem Sektor investiert sein möchte, was man meiner Meinung nach nicht unbedingt muss, aber das steht ja jedem frei, dann meines Erachtens nach vielleicht eher die Blackstone.
Ja, für mich weder noch. Ich bin indirekt investiert in Brookfield Asset Management, weil ich die Brookfield Corp im langfristigen Portfolio habe und die wiederum haben einen großen Anteil an der Brookfield Asset Management, ist auch gar nicht so klein, also ist auch 90 Milliarden. Haben eine höhere Dividendenrendite, meines Erachtens strategisch besser aufgestellt. Und ich möchte den Bereich zumindest nicht übergewichten im Portfolio, wobei ich sagen muss, dass die Brookfield, die wie gesagt nicht nur Brookfield Asset Management sind, die machen schon das ist eine sehr große Position bei mir im langfristigen Portfolio. Deswegen kommt eine KKR für mich nicht in Frage.
Hey Sebastian, hast du eigentlich
der Branche.
Hast du eigentlich den Pershing Square, hast du die Aktie von dem Ackman? Weil bei ja. da fällt mir nämlich ein, die Brookfield Asset Management, die hat der auch, ne? Lars? Mhm. Die ist auch bei ihm, glaube ich, relativ.
Ja, ich bin, weiß nicht, ist er in Brookfield oder Brookfield Asset Management drin? Ich glaube, er hat die Brookfield, also das Kürzel BN, und das wäre die.
Das könnte natürlich sein, ja. Genau.
Also ja, ich brauch ehrlicherweise die Aufmerksamkeit von solchen aktivistischen oder semi-aktivistischen Investoren. Immer wenn ich das rund um meine Langfristanlagen sehe, dann mache ich keine großen Freudensprünge, weil dann oft massiv auf eine Strategie, für die ich ja mal schon für gut befunden habe, dann noch so Einfluss genommen wird. Aber Mai, so ist es halt. Ich kann es nicht verhindern.
Ackman nennt sich jetzt nicht mehr aktivistischer Investor, sondern engagierter Investor.
Ja, das sind wir ja aber alle. Also engagierte wir alle.
Ja, engagiert war ich zum Beispiel auch. In dieser Woche habe ich mich engagiert in der MicroStrategy. Ich habe am Dienstag gekauft zu einem Kurs von in Euro 227 Euro und bin da jetzt erstmal eine Wegstrecke mit nach oben gelaufen. Also das ging auch ehrlicherweise relativ schnell, weil da haben zwei Tageskerzen haben gereicht, um das Ding jetzt einfach um 25-27% nach oben hinzuspülen. Also ich kann mal ganz kurz sagen, was da der Ansatz war. Also wer uns verfolgt, der weiß ja, dass Lars ein Verfechter von relativer Stärke ist. Und ich habe mir halt diese Bitcoin-Korrektur angeschaut und dann auch mal so auf Coinbase und so weiter geschaut. Und Coinbase hat eben, als Bitcoin den positiven Effekt gezeigt hat, durch den Trump-Tweet, also strategische Reserve und so weiter, hat Coinbase eigentlich wenig reagiert, aber die Strategy schon. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, also dann schaue ich mir das doch einfach mal unter auch so einem technischen Aspekt an. Und ich habe in der letzten Woche, haben wir über die Tesla gesprochen. Und bei der Tesla, die war ja jetzt und handelt, glaube ich, immer noch kurz drunter unter dem 61er Retracement. Und kurz unter der 200-Tage-Linie. Und bei der MicroStrategy war das ein ähnliches Szenario. Also sie war nicht kurz unter der 200-Tage-Linie, aber sie ist dort im Wesentlichen abgeprallt. Und dort habe ich tatsächlich auch mit ein bisschen Glück, ehrlicherweise, dann also einen ziemlich guten Einstieg erwischt. Bin nach oben hingelaufen. Ich habe die Position jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme übrigens immer noch, aber reduziert. Reduziert. Also ich habe dort jetzt erstmal ein bisschen mehr als die Hälfte rausgenommen und würde, also Stop liegt auf Einstand. Das heißt, ich habe jetzt erstmal Gewinn gemacht. Da kann mir jetzt gar nichts mehr passieren mit dem Rest der Position. Und ja, jetzt als kleiner Zock sozusagen. Wir wissen ja jetzt immer noch nicht, was beim Krypto-Summit sozusagen beschlossen wird. Auch wenn, ich glaube, Trump hat heute die strategische Reservewährung eigentlich schon mehr oder weniger als beschlossen angekündigt, oder?
Aber nur die Bitcoin, die er hat oder die beschlagnahmt wurde.
Wie fasst denn das der Markt gerade auf, glaube ich? Warte mal.
Mehr oder weniger neutral. Also ich glaube, er will noch ein bisschen was sich anhören dazu.
Ja.
Ist nicht allzu viel passiert. Ach so, an der Stelle übrigens, wir werden genau deshalb morgen Vormittag gesprochen haben. Der Alexander Mittermeier und ich nämlich. Gestern Vormittag werden wir gesprochen haben. Weil wir nämlich genau das noch abwarten wollten. Kostenloses Live-Webinar, das ist jetzt natürlich schon vorbei, aber ich habe gedacht, wer sich es noch anhören möchte, es ist ja noch extrem frisch, also frischer als das, was wir jetzt über Bitcoin und MicroStrategy momentan sagen können, der kann sich das natürlich gerne holen. Der Link ist hier unten in den Shownotes. Ich denke mal, wir werden so rund 30 bis 45 Minuten gebraucht haben und fassen das da alles zusammen. Da möchte Alex auch nochmal über die Altcoins sprechen, die er jetzt am spannendsten findet. Und ich werde auch erzählen, deswegen halte ich mich jetzt hier mal aus Spannungszwecken zurück. Ich habe nämlich auch was gemacht, aber das möchte ich da dann gerne, irgendwie muss man ja ein Goodie da auch dann, wenn alle live mit dabei sind. Ja, das werde ich da dann auch erzählen. Was ich nur sagen kann, Timo, nochmal rekapitulieren, die Tesla-Idee in der letzten Woche ist nicht aktiv. Das heißt, wir sind nämlich tatsächlich deutlich unter der also abgerutscht unter den 200-Tage-Day-Schnitt. Also momentan ist für mich das keine Idee, da zu kaufen. Und B, top. Top-Trade, genau an der richtigen Marke auch, sehr gut gemacht. Ob nun, ich fand, Bitcoin gab eine ähnliche Gelegenheit. Könnte sein, dass ich da was gemacht habe. Aber ich fand es auch mit MicroStrategy sehr, sehr gut. Und jetzt mit dem Rest kannst du wie mit dem Freilust darauf warten, ob das jetzt der Turnaround wird. Weil auch noch super negatives Sentiment. Das ist das Gute. Vorher war nur die Frage, wann MicroStrategy alles überflügelt und in dem Magnificent Seven auftaucht und. Weil, na klar, 1.000 oder 2.000 US-Dollar. Und mittlerweile kommen nur noch Fragen, ja, was passiert, wenn Michael Saylor seine Bitcoin verkaufen muss? Also da gibt es, glaube ich, viele Interessen, die ihm, die auf seiner Seite sind. Ja, wenn er es verkaufen muss, bitteschön. Und, aber ich finde es eine Geschichte.
Ja, danke, danke. Ja, danke, das geht doch mal runter wie Öl. Und ich nochmal, das ist taktisch, also eine taktische Position. Das ist jetzt kein Investment. Also all diejenigen, die jetzt sagen, Bautz hat Bitcoin nicht verstanden und MicroStrategy nicht verstanden. Das ist der hat den Money Glitch nicht verstanden.
Ist egal.
Jedenfalls ist das eine taktische Position und darum geht's. Also das ist jetzt keine Investition, weil ich von dem Geschäftsmodell mega überzeugt bin. Wir haben ja hier vor ein paar Ausgaben auch schon darüber gesprochen, dass dort irgendwann mal tatsächlich ein epischer Margin Call dann möglicherweise vor der Tür stehen könnte. Aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass die MicroStrategy auch nochmal in Richtung $400 gehen kann. Und wenn ich da jetzt noch mit einem, ein bisschen mehr als ein Drittel jetzt dabei sein könnte, ohne dass jetzt großartig was passiert, wunderbar. Und sorry, Sebastian, jetzt du.
Nein, ich habe gelauscht. Ich habe jetzt zu MicroStrategy da nichts zu sagen. Ich könnte nur sagen, um noch am Ende das Blut in Wallung zu bringen, dass bei MicroStrategy der Margin Call nicht kommen könnte, sondern irgendwann kommen wird. Ich bin mir sicher, irgendwann wird das Ding überhebelt werden und dann zerreißt die Bude.
Er kann ja aufhören zu hebeln, theoretisch ab gewissem Punkt.
Ja, ob du dann aber weiterhin das Geld anziehst und die Wandelanleihen, das ist ja ein geiles Konstrukt vom Financial Engineering, was Michael Saylor hier gebaut hat. Also faszinierend. Ich weiß nicht, ob du einfach aufhören kannst, weil dann verlieren alle vielleicht auch irgendwann das Interesse daran.
Ach so, und soll ich dem kleinen Schlauscheißer aus Seite, der ganz vorne in der Klasse sitzt, sollen wir dem schon mal die Wind aus die Segel nehmen? Ihr kennt schon, genau den. Und wenn du jetzt gerade posten wolltest, dass MicroStrategy jetzt nur Strategy heißt, dann bist du der, der in der ersten Reihe sitzt. Herr Lehrer, ich weiß auch was. Sonst dump as hell. Aber hier weiß ich was. Ja, Taranteln brauchen auch Sonne.
Jetzt so, gerade also, heißen sie noch Strategy. Vielleicht heißen sie irgendwann mal Micro.
Strategy heißen jetzt nur noch. Die sind nicht mehr Micro, die sind halt jetzt Strategy.
Hey, wir haben es in 75 Minuten doch noch geschafft, unsere 7 Themen hier durchzupeitschen.
Dann Stecker ziehen, sonst wird es zu lang.
Ja, jetzt hier, ja genau. Also an dieser Stelle, schönen Sonntag euch allen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Handelswoche und auch euch zweien, Lars, Sebastian, weiterhin eine gute Zeit in Japan und auf Lanzarote war es, ne?
Genau. Ja, bis gleich im Webinar. Sehen uns.
Dann danke euch. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.